Guten Morgen, es ist Freitag, der 29. März.
Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidelberg.
Hi Leute, wir sprechen heute über unsere Stadtführung, die wir besucht haben.
Aber was war es denn von der Stadtführung? Aber wir sagen es später erst. Es wird noch nicht gespoilert. Dann schuldest du mir noch einen Kaffee für das Café del Mundo.
Richtig.
Wir reden über Heidelberg Materials und den Heidelberger Frühling und was Fridays for Future da so denkt.
Genau, und dann reden wir über die Hip-Liste von Heidelberg in Bewegung.
Die Konava-Liste, die Hip-Hit, das klingt wie so eine Hit-Liste, aber stimmt. Nein.
Wir müssen es aber nicht schon alles verraten im Teaser.
Anyway, der Zuckerladen.
Wir sagen nicht, wohin er gezogen ist.
Weiß man nicht. Also gleich wisst ihr es, aber noch nicht. Und dann reden wir noch ganz schnell über einen jüdischen SPD-Politiker aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts aus Heidelberg. Da wurden wir hingewiesen auf ihn, das ist ein ganz interessanter Typ.
Richtig, danach noch wenige Termine.
Es ist jetzt langsam auch Ostern und deswegen kann man auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen.
So sieht's aus, viel Spaß.
Karfreitag also.
Genau, Karfreitag.
Ja, das ist der Autofreitag quasi.
Genau, wenn man ihn mit C schreiben
würde.
Weißt du, wie der Tag morgen heißt im Kirchenjahr?
Ostersamstag?
Falsch. Ah. Es ist nämlich der Karsamstag.
Karsamstag.
Also für alle, die sich, Jesus ist ja gestorben und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und es gibt ja nicht ohne Grund den Ostersonntag, wo auch morgens bei so Kirchen und so weiter ja immer so Fanfare, also so Musik gespielt wird zum Sonnenaufgang, weil mit dem Sonnenlicht der auferstanden ist. Und da kann es ja rein logisch nicht sein, dass man
Samstag schon Ostern ist.
Genau, das ist halt so für die Blumenläden und so halt wichtig, dass das der Ostersamstag ist, damit die ihr Geschäft machen. Aber mein Pfarrer aus der Stadtkirche da in Weinheim, wo ich früher in Religionsunterricht gegangen bin, der hat immer sehr darauf bestanden, dass das eigentlich ein vom Kirchenjahr her ein Trauertag ist.
Offensichtlich, ja klar.
Und der Ostersamstag, den gibt es nicht, also der ist nicht vorgesehen.
Mir gefällt, es gibt wenige Sachen, die mich mehr faszinieren als liturgische Faktoide. Also ich meine es ganz
wirklich
ernst.
Cool.
Ich bin ja super Atheist so, aber ich finde Kirchengeschichte und Kirche und Liturgie
unglaublich
interessant. Genau, und auch so Bibelexegese und so. Richtig, richtig cool.
Ich sage das aber jetzt auch nicht, weil ich da jetzt unbedingt dran glaube, sondern weil ich das wichtig finde, kulturell.
Also,
ich meine, wir haben ja auch frei heute, müssen nicht arbeiten.
Ja,
und
außer wir podcasten.
Genau, aber ja, wer uns genauer kennt, weiß ja, dass man vielleicht auch,
vielleicht am Donnerstag.
Genau, manchmal auch. Gut, dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen guten Start in das Osterwochenende mit dem Karfreitag. Und ja, wir können ja, glaube ich, ein bisschen erzählen, wo wir gerade herkamen. Wir nehmen ja am Donnerstagabend auf, das haben wir ja schon verraten gerade. Und waren bei einer Stadtführung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit ich in Heidelberg studiere, sage ich mir immer, so, irgendwann musst du mal eine Stadtführung machen, weil du wohnst ja jetzt schon hier und bist hier immer in der Uni und so weiter. Und es kann ja nicht sein, dass man, ich sehe auch diese Stadtführung immer, weil ich mein Seminar ja am Karlsplatz habe und da führen die immer eigentlich dran vorbei, weil man das Schloss so gut sehen kann. Und jetzt haben wir es heute mal umgesetzt.
Yes. Dazu muss ich auch sagen, ich gebe auch manchmal Stadtführungen.
Wirklich?
Also im Rahmen vom Ferienkurs, letztes Mal im August ist dieser internationale Ferienkurs und die kriegen immer am ersten Donnerstag eine Stadtführung von diesen Betreuerinnen und Betreuern und ich bin seit 2013 da dabei und gebe da auch jedes Jahr so eine Stadtführung an so Leute, die eben zum ersten Mal seit 3-4 Tagen in Heidelberg sind und deswegen, ich hatte noch nie eine mitgemacht als Teilnehmer, aber ich habe schon, ich glaube, 10 Stück oder so gegeben.
Okay, und was sind so deine Top 3 Plätze?
Untere Straße.
Ja. Du machst halt auch so eine nicht nur historische, sondern auch so aktuelle Gegenwarts-Stadtführung.
Genau. Also, es geht meistens los am Uniplatz und dann fange ich halt an mit diesem Kreis, wo Bücherverbrennung war und so. Und dass da Martin Luther seine
96 oder 95?
Nein, 95. Das war nicht da, da war diese Debatte.
Ja.
Und da war so ein Kloster und so, da wo jetzt der Uniplatz ist.
Ja, und mein Professor hat übrigens gesagt, dass der Uniplatz nur nicht bebaut wurde, weil man zu den unruhigen Studentenzeiten gesagt hat, dass da ein Hubschrauber landen können muss. Gut, aber ich weiß nicht, wo die Quelle dazu ist, kann ich ihn aber mal fragen.
Ja, da war aber früher so ein Reiterdenkmal drauf, da war so ein, der hieß, glaube ich, Leopoldsplatz oder irgendwie sowas.
Ja, Ludwig oder Leopold?
Eins von beiden.
Was mit L?
Ich glaube, Leopold war der Ebertplatz. Ist auch egal.
Ja.
Auf jeden Fall dann, genau, die UB, dann sage ich halt auch, guck mal, die ist, man denkt, die ist so alt, aber die ist erst 100 Jahre alt oder 120 oder so.
Mhm.
Und dann Seminarstraße ans Carolinum, dann erzähle ich halt da, dass das früher das Collegium Academicum war und dann geht es weiter und dann geht es meistens irgendwie zur Heiliggeistkirche. Und dann eben in die untere Straße, immer kurz an die alte Brücke, ein paar Fotos machen.
Ja.
Und dann sage ich immer, dass ich nicht weiß, was dieser Brückenaffe soll, was das ist. So sage ich immer, das hat irgendwie hat eigentlich gar keine historische Bedeutung. Das ist einfach irgend so ein
nicht? Kunstwerk. Ich dachte, da gibt es einen Hintersinn.
Kenne die Geschichte nicht. Also hätte ich vielleicht einfach.
Ach, ich habe sie mal irgendwann erzählt bekommen, aber vergessen. Schreibt uns die mal gerne.
Danke, guter Punkt.
Ja.
Und dann gehe ich halt immer in die untere Straße und das traditionell, ich meine, das sind ja Leute, die kommen ja nach Heidelberg für einen Monat, um hier ein bisschen Deutsch zu lernen und aber auch so ein bisschen Ferien zu machen. Und das ist quasi, der letzte Punkt ist dann immer ein warmer Erpel trinken in der Distille.
Was ist ein warmer Erpel?
Du weißt nicht, was ein warmer Erpel ist.
Wahrscheinlich was mit Apfelwein.
Leider ist ein Tisch zwischen uns. Ich würde dich so gerne jetzt so gerne drücken. Du armes, okay, also, ein warmer Erpel.
Muss man das unbedingt wissen?
Ja.
Okay.
Schreibt uns mal, ob man warmen Erpel. Wir schweifen gerade ultra ab, aber egal. Also, warmer Erpel. Junger Vater, du kandidierst auf Platz 1 der Grünen in Heidelberg und weißt nicht, was ein warmer Erpel ist.
Ja, erzähl's mir.
Jetzt mansplaine ich dir erstmal den warmen Erpel.
Mhm, hau raus.
Also, das ist ein Shot.
Ah, und aus was bestehend?
Korn und Tabasco und obendrauf ist so eine...
Also ein Mexikaner. Fast.
Ja, nee, also es ist wirklich klar und dann kommt halt so ein bisschen Tabasco rein, dass halt unten so ein roter Film sich bildet quasi unten drin.
Aber Tim, ja.
Und dann ist da noch quasi eine Zitronenscheibe ohne Rinde drauf und auf der Zitronenscheibe ist noch ein Zuckerwürfel und der Zuckerwürfel hat es getränkt in Rum oder so.
Und der brennt dann.
Und dann pustest du den aus, nimmst diese Zitronenschale und den Zuckerwürfel in die Fräse, wie man so sagt.
Ja, okay. Ich
haust und spülst es dann runter mit dem Shot.
Ich habe einmal schlechte Erfahrungen gemacht mit solchen Getränken, die so viel Alkohol haben, dass die brennen.
Es ist halt nur der Zuckerwürfel. Aber,
Ach so, der Zuckerwürfel brennt. Okay, aber Tim, jetzt mal ganz ehrlich, ist es was man in Heidelberg jetzt, hat es Kultstatus oder machst du das?
Es hat schon Kultstatus.
Okay. Okay, gut, dann trinken wir das jetzt mal.
Ja, sehr gut.
Ja. Ich schulde dir übrigens eh noch einen Kaffee, den ich dir ausgeben muss, weil es ist nämlich nicht so, dass das Maddox ins Del Mundo zieht, sondern da ist eine neue Sache, die aber auch Del Mundo heißt, drin. Man kann es auf der Website nachlesen. Hat uns eine Hörerin dankenswerterweise per Instagram geschrieben. Das heißt,
mit uns meinst du dich, ne?
Ja, genau.
Das heißt nämlich jetzt. Nee,
wir teilen uns keinen Instagram-Account. von Edli Café wird es gemacht. Und Daniel heißt der und es heißt jetzt Daniels Café Del Mundo. Und wir verlinken mal die Website, genau. Ich habe verloren, du kriegst einen Kaffee von mir, vielleicht aber auch einfach einen warmen Erpel.
Oder einen warmen Erpel.
Ja.
Kostet euch gleich viel.
Wahrscheinlich, ja. Gut, da haben wir uns ja geeinigt.
Sehr gut.
Ach so, zur Stadtführung. Es war keine normale Stadtführung, sondern eine postkoloniale Stadtführung. Das heißt, es wurden Orte in Heidelberg aufgezeigt, die koloniale Geschichte haben, auch heute noch visuell erkennbar und die einen rassistischen Hintergrund haben. Also was jeden schockt, der nicht schon vom täglichen Anblick völlig abgestumpft ist, ist diese schwarze Figur im Schaufenster von Tabak Scheuring. Das ist einfach Wahnsinn. Das habe ich, als ich das erste Mal da vorbeigelaufen bin mit 14, 15, hat mich das auch schockiert. Mhm. Und mittlerweile leider stumpft man ja dann doch irgendwie ab. Und früher war, also der Tabak Scheuring, den gibt es schon ewig, seit 19. Jahrhundert.
Der ist wohl auch tatsächlich Kolonialwarenladen, also der koloniales Tabakgeschäft. Genau. So, ne?
Und also, der ist von damals noch, also das war keine große Unterbrechung seitdem. Also das ist jetzt nicht, dass diese Besitzer jetzt heute diese Figur gekauft haben, sondern die ist von damals noch und das war jetzt eine Station auf dieser Tour.
Genau.
Man kann die auch anfragen, buchen, Migration Hub
Heidelberg.
Genau. Das war jetzt eine Veranstaltung vom Zwinger X vom Theater, aber man kann das auch, also die zwei
Ich glaube, das hieß Zwinger X, Decolonize Heidelberg. Also es war, ob das jetzt wirklich vom Migration Hub selber war oder ob die Leute zufällig halt auch OrganisatorInnen im Migration Hub sind, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt sozusagen alles
Ich glaube, der Zwinger X hat die zwei Leute angefragt und hat quasi das organisiert, aber ja.
Ja, genau. Aber anyway, aber auch zu dieser Figur da in diesem Tabakladen ist auch genau bei diesen Stadtführungen, wo ich eben erzählt habe, genau da ist es halt auch mal so, dass die Leute da so stehen bleiben, so what the fuck. Weil wir sind halt komplett abgestumpft und haben da überhaupt gar kein so Empörungsgefühl mehr.
Ja.
Und die laufen da vorbei und dann bleiben die so stehen, so holy moly, was ist hier los? Ja,
also. Ja, voll. Und wenn ihr euch für den Inhalt dieser Führung interessiert, wir wollen da jetzt gar nicht so arg spoilern, könnt ihr auch den Podcast hören. Es gibt bisher nur eine Folge von Kolonial Heidelberg heißt, glaube ich, die Podcast.
Heidelberg.kolonial.
Also, genau, und die findet ihr bei Spotify.
Spotify, ne? Apple Podcast scheinbar. Genau, also
wir verlinken das einfach mal, da könnt ihr ja reinhören. Und genau, ich glaube, so eine Führung kann jetzt von der Breite oder Tiefe nur ein Einstieg sein. Das hat jetzt mal so ein paar exemplarische Punkte aufgezeigt. Aber ehrlich gesagt war die Führung jetzt für mich eher so ein Anstoß und hat jetzt meinen Wissensdurst noch nicht komplett befriedigt, was so manche Stationen da anging. Aber ich glaube, das ist auch normal bei einer Führung.
Also ich meine, das kann ja auch nur, ich weiß, wie lange war das jetzt, 90 Minuten oder so? Ja. Und das ist klar, dass man da nur oben streifen muss und du musst ja jeden abholen. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie, wenn du da als Historiker oder sonst wie stehst, hast du das meiste schon mal gehört. Ne? Also dann fängt es fängt halt auch damit an, so hey, okay, Deutschland hatte Kolonien. So, ne? Und wenn du das halt schon weißt, dann musst du halt du kannst halt nur so viele 90 Minuten vermitteln. Und wenn du halt wirklich von null anfangen möchtest, dann verlieren sich natürlich auch einige Details. Und ist ja auch okay. Also ich meine, das ist ja auch klar, dass es dann nicht den Anspruch hat, irgendwie vollständig zu sein und alles zu behandeln in Tiefe und Breite.
Ja.
Genau.
Genau, aber war auf jeden Fall lehrreich.
Danke, dass du hast es ja initiiert. Du hast gesagt, lass da mal hingehen. Und danke dafür. Ich schulde dir noch Geld für die Karte.
Gerne, das waren 3 €, die werden jetzt mit dem Erpel verrechnet.
Okay, dann schulde ich dir nichts mehr, dann brauchen wir uns nach heute nie wieder sehen, endlich.
Ja, toll, jetzt endlich schuldenfrei.
Endlich schuldenfrei.
Ja, auch so nach dem Karfreitag, wenn Jesus Christus auferstanden ist, sind wir dann nicht so eine Art von schuldenfrei?
Puh, oh wow.
Also ist das nicht das? Bedeutet es das nicht?
Ich möchte hier keine Theologie...
Was ich übrigens die letzten Jahre festgestellt habe, es gibt so ein paar so, ich nenne sie jetzt mal liebevoll Jesus-Freaks, die dann in der Osternacht, also auf den Sonntag so rumrennen und in der ganzen Stadt, er ist auferstanden, Halleluja und so auf dem Boden mit Kreide schreiben. Uff. Und da weiß ich dann immer nicht, ob ich das jetzt nett finde oder also die wünschen mir jetzt nicht frohe Ostern im Sinne von schönen Feiertag und mach den mal nett zu Hause, sondern das ist ja schon so ein...
Ja gut, aber ich meine, das ist ja...
Also, ja, das sollen die machen, genau.
Also, aber. Ja, also die stören einen ja nicht damit, ne? Wenn die jetzt irgendwie nachts klopfen würden beim Sonnenaufgang und klingeln würden, so hallo!
Jesus ist auferstanden, steh du auch mal auf, ne?
Ja, das ist auch witzigerweise, ich habe ja Russisch gelernt in der Schule als AG und später im LSF in der Uni nochmal so ein bisschen.
Ja.
Und in der orthodoxen Religion ist Ostern halt ein viel höherer Feiertag als bei uns. Also der ist ja theoretisch der höchste Feiertag sozusagen im liturgischen Kalender. Aber im orthodoxen ist es wohl nochmal absolut abgehoben und ganz wichtig und so. Und da ist der Ostergruß ist auch... Entschuldigung, alle Russinnen und Russen, die, wenn ich das jetzt komplett butchere, aber es heißt wohl Christus nach Kresse oder so. Also das heißt sowas wie Christus ist auferstanden. Das ist so frohe Ostern auf Russisch. Also man sagt man halt nicht irgendwie, jo, frohe Ostern, sondern halt, hey, Christus ist auferstanden. Und, interessant. Genau. Jetzt hast du auch mal was über das orthodoxe Christentum. Und es ist nicht am selben Tag, ne? Weil die natürlich einen anderen liturgischen Kalender haben, weil das ein bisschen verschoben ist durch
Gregorianisch. Später, und dann auch so rote Ostereier machen die.
Rote Ostereier?
Ja, so eine SPD.
Wegen Kommunismus?
Ja, genau. weiß ich auch nicht genau. Aber egal, das
ist auch, wir sind wieder... It's neither here nor there, wie man sagt.
Toll.
Danke.
Kommen wir zu einer politischen Debatte dieser Woche oder der vergangenen Woche eher. Am 22. März hat nämlich Fridays for Future gegen eine Veranstaltung vom Heidelberger Frühling demonstriert mit nur 15 Leuten. Also das war jetzt nicht besonders stark besucht, aber wir wollten das jetzt mal aufnehmen, weil es ging nämlich um Heidelberg Materials und das ist ja eine längere Debatte
Genau, das ist ja schon
Letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben die damit schon...
Länger.
Ja.
Also das ist schon, ich kann mich noch erinnern, da habe ich selber in der Humboldtstraße gewohnt, da ist ja diese Hauptquartier oder eins der Hauptquartiere von damals noch Heidelberg Zement. Und das ist schon immer ein Thema gewesen, seit ich irgendwie politisch denken kann.
Also wir können euch mal die Seite von Fridays for Future Heidelberg verlinken, wo die ganz gut die problematischen Punkte von Heidelberg Materials zusammenfassen. Es geht in Kürze darum, dass es das Unternehmen Heidelberg Materials, früher Heidelberg Zement, gibt, das verschiedene Tochterfirmen hat, die Verstöße gegen Völkerrecht und Menschenrecht machen. Und zwar in zum Beispiel Westjordanland, Togo. Und in der Westsahara, und da passieren halt Sachen, die quasi nicht mit dem eigentlichen Mutterkonzern quasi zu tun haben, sondern von Tochterfirmen begangen werden, und die sind eben sehr problematisch. Darüber hinaus ist die Thematik vom CO2-Ausstoß auch eine, wo man aber schon sagen muss, dass die Zementherstellung als solches einfach sehr klimaschädlich ist. Und wenn man Zement herstellt, dann ist das einfach.
Genau, das hätte ich halt auch so gedacht, dass bei Fridays for Future erstmal die erste Priorität diese CO2-Bilanz ist. Und das mindert natürlich nicht, wenn irgendein Unternehmen schwierige Beziehungen zu gewissen Standorten dann irgendwie hat und da Menschenrechtsverstöße und so weiter und so fort. Da gibt es nicht wenige Firmen, die das machen, und wenige Unternehmen. Volkswagen in Nordchina zum Beispiel, Klammer auf, Klammer zu. Aber genau, wenn es jetzt darum geht, sich um die CO2-Geschichte zu kümmern, da ist, glaube ich, Fridays for Future auch oft der richtige Ansprechpartner, die richtige Ansprechpartnerin. Und das ist einfach so, die Zementindustrie einfach unfassbar dreckig, was CO2 angeht. Da gibt es auch, glaube ich, eine ganze Folge von John Oliver Last Week Tonight zu, was die Zement- und Betonindustrie an CO2 rausbläst.
Also was
und dass ja auch ganz schwierig ist, sowas so, also diese
Prozesse von der Umwandlung von Kalkstein zu Klinker zum Beispiel. Ja. Was ich gerade noch zum CO2-Ausstoß sagen möchte, ist, nach RWE ist Heidelberg Materials der zweitgrößte CO2-Ausstoßer quasi in Deutschland. Krass. Und ist für...
In Deutschland oder weltweit sozusagen? Eine deutsche Firma, die weltweit ausstößt oder nur in Deutschland ausstößt? Das ist nämlich eigentlich
mal
egal,
kurz vor.
Aber...
Während jede RWE kennt, ist der zweitklimaschädlichste Konzern im DAX deutlich unbekannter. Okay. Dabei ist es mit Heidelberg Materials ein Konzern, der hier direkt vor unserer Haustür sitzt. Im Jahr 2022 war allein der Mutterkonzern für den Ausstoß von 70,7 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich. Und die Firma ist für 8% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Ja, moin.
Ja, morgen, genau, das denke ich mir dann auch. Aber jetzt noch, um kurz die Brücke zu schlagen, zuletzt im Freitag. Der Heidelberger Frühling ist ein Klassik-Musikfestival, das in Heidelberg entstanden ist. Das ist ein Heidelberger Original und hat 4 Hauptsponsoren. Und daneben wird es von Stadt und Land gefördert. Da das ein unabhängiges Unternehmen ist, können wir da nicht so einfach reingucken in die Finanzierung. Aber der Hauptträger ist eben Heidelberg Materials. Und ohne Materials wäre wahrscheinlich dieses Festival gar nicht, wäre es nicht entstanden. Momentan wäre es vielleicht, das kann ich nicht bewerten, aber es ist eben eng damit verwoben, und deshalb hat Fridays for Future dagegen demonstriert. Was ich finde, was bei Kultur halt leider so ist, dass sie sich nicht komplett durch Tickets finanzieren kann. Also du kannst, glaube ich, das Programm für Frühling nicht alleine durch den Verkauf von Tickets auf die Beine stellen, vor allem wenn es um so kostenlose Konzerte wie zum Beispiel im Kollegium Akademikum, aber auch in Kirchheim und so weiter geht, und die haushalten halt aktuell noch mit dem Sponsoring von verschiedenen Firmen. Und wenn wir zum Beispiel im Gemeinderat wären und säßen und Einfluss auf die Förderung vom Frühling hätten, dann könnten wir auch nur am Zuschuss der Stadt drehen und nicht an deren Sponsoring von Heidelberg Materials. Und das ist dann halt wieder die Frage, wollen wir quasi als Stadt das ausgleichen, was Materials jetzt nicht mehr zahlen kann, theoretisch, weil der Frühling dann rein ist.
Genau, aber dann fehlt das Geld halt woanders, und dann müssen die Schulen drunter leiden. Also mache ich jetzt ein ganz klassisches, schlimmes Argument, was ich selber nicht mag, aber immer dieses, aber klar.
Eins gegen das andere. Genau. Ja, ich glaube, das ist einfach eine komplexe Abwägungsfrage, und man kann die nicht, also abschließend habe ich die auch nicht für mich geklärt.
Also es gibt
Ich kann also die Kritik an Materials total verstehen. Persönlich finde ich die Arbeit vom Heidelberger Frühling eben, also das gute Programm, die vielen KünstlerInnen, die es immer zusammenbringt, auch die Förderung von jungen Kreativen, finde ich sehr herausragend. Und es ist eins der ja, besten Festivals, die es so im Umkreis gibt oder auch in Baden-Württemberg. Und ich würde sagen, man kann sowohl das eine kritisieren als auch das andere schätzen und muss, glaube ich, einfach ja, die zwei Sachen ein bisschen
ja.
nicht komplett über einen Kamm scheren, würde ich mir wünschen.
Also ich glaube, da sind wir auch einer Meinung. Man kann Dinge kritisieren, aber man, also ich finde es immer ganz schwierig, allgemein zu boykottieren und zu, also weil du, es gibt immer so ein bisschen Whataboutism jetzt vielleicht, okay, aber es gibt halt, du findest halt immer irgendeinen Konzern oder irgendwas, was du verbrauchst oder was du nutzt und so weiter, was man eigentlich boykottieren müsste, so ungefähr, ne? Und da...
Ja, die, also Cola,
ja,
alles...
iPhones,
ja, Handys, genau. Handys, also alles, diese Podcast-Folge wäre nicht möglich ohne den Apple-Konzern.
Ja, also, ja.
Ja.
Natürlich wäre sie möglich und wir hätten...
Ja, aber, jetzt, aber heute ist sie nicht... Also so, wir können ja den heute Abend nicht mehr aufnehmen, ohne dass wir ja. ihren Apple-Gerät benutzen.
Aber also es ist... Ja, und ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass es man darf und muss und soll... Übelstände, um mal ein schönes altes Wort zu benutzen, anzeigen und aufzeigen, aber es heißt nicht, dass man dann auch immer alles gleich wegboykottieren muss. Mal oft ist, glaube ich, auch so ein Gespräch suchen. Ich habe mir nämlich auch gerade überlegt, wenn die jetzt irgendwie 8% oder was das war, das vom CO2-Ausstoß verantwortlich sind, Schrägstrich, sonst so viele Millionen Tonnen im Jahr produzieren, dann wird es denen richtig in den Kragen gehen, wenn jetzt die CO2-Emissionszertifikate kommen und die wirklich also frei verhandelt werden oder frei gehandelt werden, dann wird es nämlich richtig, richtig teuer für die.
Was ich noch sagen wollte, die haben sich ja umbenannt von Zement in Materials und die wollen, also die setzen schon darauf, jetzt irgendwie im 21. Jahrhundert anzukommen und irgendwie zum Beispiel mehr zu machen im Bereich Baustoffwiederverwertung und Baustoffrecycling statt der Herstellung von neuen Baustoffen.
Verstehe, dass Heidelberg Materials unfassbar schwierig ist, auch für die diese Szene aus Fridays for Future und so.
Nicht nur für die Szene, ich finde es so ein bisschen sehr partikular. Insgesamt problematisch.
Also, dass die besonders schwierig sind dafür, aber es gibt halt auch richtig viele andere Umweltsünderfirmen sozusagen, die, dann springen die halt ein. Ja, dann nimmt halt BASF quasi Sponsoring auf oder so. Ja, also ich weiß, wahrscheinlich sind die eh schon dabei oder so. Aber du weißt, was ich meine. Also es gibt einfach unfassbar viele Firmen, die extrem viel verursachen und natürlich das auch mit den, dass in den Ländern da irgendwelche Rechtsverletzungen geschehen und dass Menschen unwürdig behandelt werden und so, habe ich jetzt alles nicht gelesen, kann ich jetzt alles nicht zu sagen. Deswegen, aber das ist halt natürlich auch immer ein ganz schwieriger Fall. Und ich habe es ja schon vorhin gesagt, also VW in China oder, gut, die wollen sich da jetzt auch vielleicht zurückziehen, oder halt auch Kleidungsmarken, ja, wenn du jetzt irgendwie bei H&M kaufst
Fast
oder so.
Fashion und so.
Ja, absolut. Und ich meine, ja, ich versuche jetzt auch da nicht einzukaufen so ungefähr, aber es gibt halt auch Leute, die können sich halt nicht anders leisten.
Das darf jetzt aber nicht zu einer Vergleicherei führen,
nee, die dann eben, das davon ist, deswegen sage ich ja, deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Whataboutism, aber es ist halt, also man muss so pick your fights irgendwie, ne? Und ich verstehe halt dann, dass man halt auch dann bei Heidelberg Materials sagt, okay, da muss ich jetzt wirklich was machen und was sagen. Ist ja auch okay.
Fragt sich, ob die Angriffsfläche der Frühling sein muss oder ob
oder ob man da halt woanders.
Es bringt halt mehr beim Frühling zu demonstrieren, ja, halt, als vor der, halt
mehr,
auf der
mehr,
Zentrale.
Mehr PR, ist ja klar.
Ja, genau. Also,
letzte Anmerkung. Ja. Du hast vorhin Togo gesagt. Togo war auch deutsche Kolonie übrigens.
Ah ja, das haben wir heute, haben wir darüber auch gesprochen?
Nee aber ich habe mich als Schüler, fand ich das Thema super interessant, deswegen kenne ich das alle auswendig quasi, alle Kolonien.
Okay, interessant. Auf jeden Fall bleiben wir verfolgen das Thema einfach weiter mit Materials und Fridays for Future und schickt uns gerne noch Infos oder Facts, die ihr mit uns teilen wollt. Wir besprechen das dann.
Immer gerne.
Vielleicht. Es gibt eine neue Liste, endlich mehr Listen.
Sowas.
Übrigens, heute Nacht, also jetzt quasi
jetzt
auf
die
Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag, also die Nacht, in der Jesus zu Tode gekommen ist.
Deadline,
da ist
das
die
Wort,
Deadline,
ja.
Genau.
Das Wort kommt daher.
Die Deadline für die Listen. Also wer jetzt noch keine 150 Unterschriften hat, der solle aufgeben.
Bis in 5 Jahren.
Ja, man sieht sich dann, hoffentlich nicht.
Oh, wow. anyway, ja genau, also es gibt eine neue Liste, beziehungsweise eine alte Liste, die
mit
aber
neuen Leuten.
Mit 9 Leuten, aber mit 48 Leuten, nicht nur 9. Und zwar ist es die Heidelberg in Bewegung Liste mit Wasim Butt am Start. Wasim natürlich Einzelstadtrat, man kennt ihn.
Wir haben hier uns schon mit ihm solidarisiert, noch mögliche, und nöcher.
Man kennt sich.
Also, die haben jetzt eine Liste. Heidelberg genau. In Bewegung heißt HIP und auf 1 natürlich der Wasim,
ja.
Man kennt ihn. Unternehmer aus Rohrbach hat seinen Laden da in der Bahnhofstraße.
Ja.
Kann man einkaufen, leckere Sachen.
Und auf Platz 2 ist die Claudia Retzniczak. Ich hoffe, ich mache den Namen hier nicht kaputt.
Viele Konsonanten.
Genau. Serafim Kirjuhin auf Platz 3.
Dann kommt Elke Messer Schillinger. Die kenne ich von AfD Watch Heidelberg. Also genau. Das ist die erste Person, die ich jetzt außer Wasim kenne. Wir müssen jetzt nicht die ganze Liste vorlesen,
glaube ich. Aber es sind ein paar interessante Leute dabei.
Also Diane Pizza auf Platz 6. Die ist Musikerin und hat schon öfter mal bei so antirassistischen Veranstaltungen gesungen, wie zum Beispiel bei der Hanau-Demo. Ah. Dann haben wir Manne Metzner, das ist der Verleger vom Wunderhorn, auf 7.
Auf 9? Also ist die 8? Kennst du 8? Nee, ne?
Ich kenne doch.
Nicht. Ah, okay.
Nee, die kenne ich nicht.
Die 9, Boniat Bastanfar, ist bekannt durch die Frauenleben-Freiheit-Demos und durch
haben
die
sie da
riese Demo 18. Januar oder 20. Januar oder wann es war.
Richtig.
Die Demo gegen Recht hat er mit organisiert. Also wir sollten vielleicht nicht so viel Werbung machen für die Hippe-Liste.
Nee, weil ich habe festgestellt, dass die gute Leute, vor allem aus der Antirassismus und zum Beispiel AfD-Watch und so, auf die Liste haben. Aber auch, also viele Leute, die ich jetzt nicht kenne, die Liste ist wieder paritätisch besetzt. Allerdings mit einem Mann vorne, so wie bei euch, das finde ich ja blöd. Ich finde eher, die Frauen müssen die Listen anführen. So wie bei der CDU und bei uns. Genau, aber sonst starke Liste. Die sind gespannt.
Ja, ich weiß, also ich würde mich mal interessieren. Nee, okay, scheiß drauf. Machen wir nicht.
Ich frage mich immer bei zum Beispiel HIP, wenn ich jetzt eine Studentin bin und die hier jetzt vor ein paar Monaten hierher gezogen ist, ja, oder zum Beispiel noch nicht so lange hier lebt. Dann orientiere ich mich ja klassischerweise, also ich meine, ich bin eh grünes Parteimitglied, aber ich orientiere mich an den großen Parteien und ja, verteile da hauptsächlich meine Stimmen. Und dann gucke ich vielleicht noch sonst wo. Aber Heidelberg in Bewegung, das ist jetzt im Namen selber nicht besonders jetzt auffällig links oder progressiv oder antirassistisch. Ja. Da muss ich ja schon mal Aufwand betreiben, um rauszufinden, dass die links der Mitte stehen.
Ja, wobei der Wasim war ja auch mal in der CDU so. Fraktion? War er nicht in der Fraktion oder war er da irgendwie?
Der war in der Fraktion, ja, ist dann ausgetreten, genau.
Und also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, ob die jetzt so links sind oder so. Ich glaube, eins der Hauptthemen, und das ist ja auch eine gute Sache, ist Antirassismus. Stimmt. Und Anti-AfD. So, und dann brauchst du nicht links für sein?
Nee, da kann man einfach demokratisch sein.
Genau.
Genau, und weißt du, ich frage mich dann jetzt so eine neu zugezogene Studentin oder neu zugezogener Student, wissen die dann immer, was hinter so unabhängigen Listen steckt? Können die das einschätzen? Betreiben die den Aufwand?
Nee, also ich kann das berichten, weil ich bin ja selber zugezogener Student gewesen, ja, hier in Heidelberg. Und ich bin ja auch erst spät eingetreten und politisch aktiv geworden. Ich war schon, ja, immer politisch interessiert und informiert. Und ich würde behaupten, einer derjenigen, die am meisten dann irgendwie auch so Aufwand betreibt, sich dann zu informieren. Und ich weiß noch, 2009 muss es wohl gewesen sein, da gab es eine Liste Generation HD, die dann,
ja,
auch
der Derek war da dabei.
Da war auch der Wasim Butt dabei, glaube ich, bin ich relativ
da
sicher.
Da glaube ich jetzt,
oder?
Nicht dran.
Nicht? Doch, Spitzenkandidat, Wasim Butt verlässt Generation HD.
Wirklich?
Ja, siehst du mal.
Ah, das wusste ich nicht.
Tja.
Okay.
So, sehr gut.
Du hast gewonnen.
Tja, also. Ja, genau. Und auf jeden Fall, damals Generation HD. Ich weiß noch, dass die damals auch so eine Plakataktion hatten, dass die Plakate quasi irgendwo hingen. Und dann gab es immer, das war dann irgendwie so ein bisschen einfach irgendwie schwarz. Und dann ein paar Wochen später waren dann auf einmal so ein bisschen bunt. Und dann wurde es immer bunter und so. Das heißt, die Plakate haben sich über die Zeit verändert. Das hat mich damals ein bisschen beeindruckt, weil ich nicht wusste, was ist denn dieses Generation HD? Ich wusste ja damals auch als Student gar nicht, dass jetzt Kommunalwahlen sind, weil du hast dich ja, du interessierst dich ja auch nur für die ganz große Politik, alles über...
Der Pascal Baumgärtner war da noch dabei, wusste es. Von Metropolink.
Siehst du mal. Ja, aber also, weißt du, was ich meine? Also, man interessiert sich als junger Student, der dann irgendwie frisch nach Heidelberg gezogen ist, gar nicht für diese lokalen Themen, weil man gar nicht drin ist und man weiß auch gar nicht, man kennt halt das normale Parteienspektrum, das man halt auch so von den Landtags- und Bundestagswahlen irgendwie kennt oder Europaparlamentwahlen, aber ich weiß auch noch, dass meine allerersten Kommunalwahlen hier in Heidelberg 2014, als ich gerade frisch in der SPD eingetreten bin, da habe ich gedacht, so, was haben die denn alle mit ihren Kommunalwahlen? Die sind so mega unwichtig. Das ist Europawahl. Europawahl ist wichtig.
Ich bin halt ganz anders sozialisiert. Ich habe halt in der Kommune angefangen. Ja, genau. Für mich ist das Wichtigste.
So, genau. Das ist genau der Punkt. Ne? Also
Aber ich bin untypisch, ich weiß
es. Ich merke das aber auch jetzt. Ich bin jetzt auch purer Kommunalwahlkämpfer im Moment. Ja, und dann denken wir immer noch so, wir haben ja noch einen Europawahlkampf. Und so, ne? Wenn ich jetzt irgendwie mit der Landes-SPD kommuniziere oder so, dann ist natürlich, das ist immer so ein bisschen Afterthought tatsächlich. Und das ist auch ein bisschen schade. Aber es ist auf jeden Fall für die Leute hier in der lokalen Kreispartei SPD Heidelberg ist es der Top-Wahlkampf. Da ist auch richtig was los. Die Leute haben auch Bock drauf und so weiter.
Ja.
Aber als Zugezogener, der mit 20 jetzt hier durch die Stadt läuft und die Plakate sieht, du raffst erst, wenn die Plakate hängen, dass überhaupt eine Kommunalwahl ist.
Voll, wenn du die Wahlbenachrichtigung bekommst, ist halt der Klassiker, dass die Leute dabei sind. Gut, okay, also Habemos Hip-Liste. Wir wünschen alles Gute. Gute Zusammenarbeit dann auch im Gemeinderat. Es wird nämlich eh nicht so einfach mit den vielen Listen. Und ich wünsche mir da, dass wir auf dem demokratischen Spektrum zusammenhalten und das ein oder andere zusammen bewegen und uns nicht gegenseitig fertig machen im Wahlkampf.
Und auch danach nicht.
Und auch danach nicht. Nee, aber das muss man ja immer erstmal kitten, was dann im Wahlkampf alles.
Ja, auch wir, was wir jetzt hier alles erzählen.
Ja, genau. Ja, wir löschen den Podcast danach, dann ist nichts mehr nee, wir wollen ja für immer weitermachen.
Für immer?
Für immer, immer. Für gut. Für immer, immer? Für immer, immer, immer? Ja, wo kommt das nochmal her? Das ist doch ein Lied.
Das ist ein Lied.
Weißt du was, Tim? Eins der häufigsten Themen waren, die wir im Podcast besprochen haben.
AfD.
Richtig. Danach?
Moment, ich sag's dir. Nicht Organspende. Das war letztes Mal nur. Ist es der Zuckerladen?
Richtig. Ach. Es ist der Zuckerladen. Und der hat jetzt wirklich eine Heimat gefunden. Ich finde ja total interessant, dass bei Mannheimer Morgen das zuerst erschienen ist. Vielen Dank, Christoph Rotfuß, an den Hinweis. Der hat mir den Link geschickt zu dem Artikel. Und es ist schon am Dienstagabend an die Presse gegangen. Ja. Und zwar zieht er in das Gebäude der RNZ zur Rhein-Neckar-Zeitung. Und warum berichtet der Mannheimer Morgen vor der Rhein-Neckar-Zeitung darüber, dass dieser Laden in das eigene Gebäude zieht? Das frage ich mich.
Da bist du, glaube ich, was ganz Großes auf der Spur.
Ja, glaube ich auch.
Glaubst du, die Rhein-Neckar-Zeitung wird in Zukunft auf diesem essbaren Papier gedruckt?
Ja, genau. Das ist auch viel ökologischer.
Ja.
Dann nimmt die ganze Stadt halt zu. Aber ist ja nicht schlimm. Jedenfalls, genau, die News sind, also Heidelberger Zuckerladen, Marion und Jürgen, glaube ich, hieß denn die beiden. Genau, Jürgen Brecht und Marion Brecht haben ja den Laden aufgegeben in der
Plöck. Und dann gab es Stress. Und dann hatten die gerade eine Nachfolgerin gefunden.
Genau.
Und dann auf einmal hieß es, schwierig mit dem Mietvertrag, Pachtvertrag, wie auch immer. Und dann war auf einmal der Zuckerladen wieder vor dem Ende. Und dann gab es nochmal einen letzten verkaufsoffenen Samstag. Und jetzt scheint er nochmal gerettet worden zu sein. Also ist ein Hin und Her. Und jetzt kommt er wohl da bei der RNZ rein.
Ja,
ich frage mich ehrlich gesagt, wo da genau?
Ich glaube, da gibt es ja einen sehr großen Verkaufsraum, wo du die Zeitung kaufen kannst. Ich habe zum Beispiel ein paar Mal schon dort die Neckar-Bergstraßen-Ausgabe gekauft, weil mich da was zu Weinheim interessiert hat oder so.
Verstehe.
Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der Raum riesig ist und dass man vielleicht davon was abzwacken kann. Oder gibt's, also muss ja im Erdgeschoss und von der Straße aus zugänglich sein, also nur sowas. Und Antonia Brehme, das ist jetzt raus, übernimmt den Laden in Nachfolge. Die hat vorher bei der BASF gearbeitet oder tut es immer noch und macht da interne Beratung. Und das ist für sie dann auch komplett neu. Sie muss wohl, das stand in einem der vorherigen Artikel, also eine Altstädterin sein, die das jetzt übernimmt. Das weiß ich aber nicht genau.
Interessant.
Und ich finde das cool.
Guter Aussteigerberuf. Also witzigerweise ein Chef von mir, der jetzt Interimchef bei uns war in der Bahn, Der ist auch bei unserer Strategieberatungsabteilung und hat auch gemeint, er will eigentlich gar keine neue Abteilung übernehmen, er will eigentlich nur bei sich zu Hause im Dorf einen Kaffee aufmachen.
Das fand ich denken so, ganz viele Leute, ja.
Ja. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen dasselbe hier, wahrscheinlich jemand, der halt schon, die halt schon Karriere gemacht hat und jetzt einfach auch sagt so, hey, ich habe eigentlich Bock, nur irgendwie einen coolen Laden zu betreiben und da mein Herzblut reinzustecken, was ja eigentlich auch mega cool ist.
Wenn es mit der Politik nichts wird, könnten wir doch einen Club aufmachen.
Ein Club?
Ein Club, ja, weil es sind so viele Clubs schon in Heidelberg irgendwie zugrunde gegangen und es bräuchte mal wieder
neue Clubs. Ich mach doch schon mit Chris eine Bar auf.
Wirklich? Ja. Aber da könnt ihr das doch in meinen Club quasi
integrieren. Okay, ja, das machen wir.
Ja, sehr cool.
Gut. Ah, perfekt.
Wir nennen es Küchenkabinett. Oder Schattenkabinett dann.
Ja. Weil es nachts ist, weil es dunkel ist.
Ja, genau. Ah, ja. Richtig, okay. Nachtleben. Gut, Zuckerladen, wir freuen uns. Mal schauen, was wird.
Nein.
Oder okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, hier noch eine Info zum Schluss. Und zwar, also ich habe ja letzte Woche davon berichtet, dass ich von einem Studenten darauf angesprochen wurde, dass dieses rote Dreieck auf unseren Sticker geklebt wurde und dass ich dann erstmal so ein bisschen perplex war.
Ja.
Insgesamt war das natürlich eine total positive Erfahrung, weil ich von ihm darauf angesprochen wurde und wir dann auch übrigens alle Hebel in Bewegung gesetzt haben. Wir haben jetzt mit Kripo und so allen zuständigen Stellen gesprochen. Wir gucken mal, also ich meine...
Was wird,
ja, das sollte halt in die Statistik aufgehen und so weiter. Wir machen uns jetzt keine Illusionen.
Nochmal zu den roten Dreieck, ich habe es dir auch geschickt. Eine Freundin von mir, die ist Forscherin zum islamischen Extremismus und die hat mir geschickt, dass dieses Dreieck auch ein Symbol, eine Symbolik ist für den bewaffneten Widerstand gegen Israel im Nahen Osten.
Das meinte die Marilena auch, dass es da irgend so ein Dreieck gibt, aber die dachte, das wäre lila.
Ja, wie gesagt, also das wurde mir so geschickt, das ist ein rotes Dreieck, habe ich jetzt auch so mal zur Kenntnis genommen, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie, ob da, also Tugendhat ist halt ein jüdischer Nachname, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie damit zusammenhängt, ich weiß es nicht, also ich würde jetzt erstmal behaupten, dass, also ich würde da erstmal jetzt wertfrei rangehen und hoffen und gucken, ob das nochmal irgendwo auftaucht und eben wenn nicht, dann geht es in die Statistik jetzt irgendwo ein und dann ist auch gut, so.
Ja, genau. Und auf jeden Fall hatten wir jetzt Mailkontakt mit dem Student, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Und er fand es toll, dass wir uns auch so für Heidelberger Stadtgeschichte interessieren und hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Studenten gab in Heidelberg, SPD-Politiker aus jüdischer Familie aus Frankenthal, Ludwig Marum. Hallo, hier noch eine kurze Info aus dem Off. Wir haben das leider nicht erwähnt, aber wir sprechen heute über Ludwig Marum, weil er nämlich vor 90 Jahren am 29. März 1934 im Konzentrationslager Kislau bei Bad Schönborn ermordet wurde. Und das ist der Anlass, warum wir heute drüber sprechen und nicht in vielleicht 5 Wochen. Und er ging in Bruchsal aufs Gymnasium, studierte dann in Heidelberg und hat... Das ist was Besonderes, ein Graffito im Heidelberger Karzer hinterlassen, wo er länger in Haft war als Studenten nicht jüdischer Herkunft für dasselbe Vergehen.
Das würde mich mal interessieren, wie das, also das finde ich eine interessante Aussage, müsste man mal gucken, wie das zusammengehangen ist.
Ja.
Übrigens, ich war noch nie im Karzer.
Oh, da war ich letztens, kann ich total empfehlen, weil der wurde jetzt auch neulich restauriert.
Ja, alles neu gestrichen?
Ich habe die da bei der Arbeit beobachtet. Ich war da mit einer Freundin aus Frankreich, mit der ich das Touri-Programm gemacht habe und ich war da auch noch nie drin, weil man denkt ja immer, man wohnt ja hier, nicht. Genau, und da war ich da drin und dann, wie man Bilder restauriert, saßen die da mit Pinsel und so und mit so einer, mit so einem Tragegestell hingen die dann unter der Decke und haben halt wirklich mit Farbe das nachgezeichnet teilweise und halt so Stellen ausgebessert.
Cool. Das ist echt cool.
Ja, fand ich auch. Und das Graffito von Marum ist immer noch im Karzer. Und da steht...
Lasciate ogni speranza, voi che entrate.
Genau. Und da, also er hat, also der Student, wir wollen ihn jetzt nicht namentlich nennen, weiß nicht, ob er das will, er hat es frei übersetzt. Lasst alle Hoffnung fahren,
kennst ihr... Kennst du das nicht?
Die eintreten.
Das ist ganz berühmt. Das
ja,
ist,
doch.
Also, ja, okay. Weil du
aber ich kannte das nicht auf Altitalienisch.
Ach so, nee. Ich kenne das auch nur auf Englisch. Abandon all hope, ye who enter.
Ja, genau. Ja. Und es steht bei Dante über der Hölle. Und das hat er, ja, da dran gemalt und das verschnörkelte B am Ende der Inschrift steht für die Badenia, eine jüdische Verbindung, wo er Mitglied war.
Da habe ich mich richtig informiert, da bin ich in so ein Rabbit Hole gefallen.
Toll.
Weil Verbindungen und jüdische Verbindungen habe ich jetzt bis jetzt noch nicht zusammengesetzt. Ich
auch nicht.
Und ich fand das super interessant, da bin ich in so ein hartes Wikipedia Rabbit Hole gefallen.
Und?
Super interessant, die ist dann auch verboten worden und zwar 1902 und dann wurde sie als, glaube ich, Avaria wieder gegründet und ich gucke jetzt gerade aufs iPad, aber ich habe es hier gar nicht stehen, deswegen ist es total, die wurde dann wieder gegründet als Bavaria und wurde dann im Nationalsozialismus wieder verboten, aber nicht als jüdische, natürlich auch als jüdische Verbindung, aber eben auch, weil eben alle nicht von der NSDAP gemachten Verbindungen auch verboten wurden. Ne? Das ist natürlich auch immer der Claim der Verbindungen und der Burschenschaften, weil wir waren ja unter Nazis auch verboten. Ja, okay, but.
Ja.
So, ne?
Voll, und den übrigens, dieses Graffito ist auch in einem Flyer von der LPB, also Landeszentrale für politische Bildung, cool. LBP steht hier.
Ja.
Ich glaube, aber es ist LPB gemeint. Abgebildet, wir verlinken das mal. Und er wehrte sich gegen antisemitische Beleidigungen judenfeindlicher Verbindungsstudenten. Das heißt, er ist tatsächlich für antisemitisches Engagement dann eingekastet worden.
Okay, und jetzt kann ich aus meinem Rabbit Hole erzählen, aus meinem Wikipedia Rabbit Hole. Zwar ist es so, dass die jüdischen Verbindungen dafür bekannt waren bei den anderen Verbindungen, dass sie sehr viel nannte sich Ramsch gemacht haben. Und Ramsch hieß quasi, wenn du jemanden zu einem Duell mit Schwertern rausgefordert hast, ohne krassen Grund. Mhm. Und die jüdischen Verbindungen haben irgendwie immer alle, die so antisemitisch sich geäußert haben, haben die so rausgefordert. Und die ganzen Deutschen so, wir haben noch nichts Schlimmes gemacht, so ungefähr. Aber alle antisemitischen, gab es einige.
Das heißt, sie haben die ganze Zeit gekämpft.
Die halt dann die ganze Zeit ihre Mensur hatten.
Deswegen. Ah ja, übrigens, da stand auch, dass diese Badenia, wo er Mitglied war, das war eine schlagende jüdische Verbindung.
Pflichtschlagend sogar.
Pflichtschlagend, ja, genau.
Die Bavaria auch. Interessant. Ja, die waren. Das ist ja das Witzige, und dass die dann halt diesen Ramsch gemacht haben, also immer quasi Leute rausgefordert haben, so für scheinbare Nichtigkeiten, aber für die waren es natürlich keine Nichtigkeiten, antisemitisch beleidigt zu werden.
Okay.
So, gut.
Interessant. Ja gut, wir verlinken das mal. Ihr könnt da auch selber uns ins Rabbit Hole
Aber genau folgen. Diese Geschichten, also so jüdisches Leben in Heidelberg, so Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, da gibt es super viele coole Geschichten. Da empfehle ich die Bücher der Stolpersteine Heidelberg, die ganz viele jüdische Biografien enthalten und aufgearbeitet haben, weil die natürlich sich um die Verschleppten und Getöteten und Ermordeten Jüdinnen und Juden in Heidelberg gekommen haben. Wir waren ja auch mal zusammen
Stolpersteine putzen, ja, Stolpersteine das war sehr putzen, interessant.
Genau, das ist auch wieder dieses Jahr. Wenn wir schon jetzt gleich in die Termine übergehen, könnt ihr euch schon für November vormerken, Stolpersteine zu putzen.
Ja. Die Termine für die kommende Woche, also ich meine, an Ostern findet halt tatsächlich nicht so viel statt, ist ja auch mal ganz nett.
Ja.
Und dann geht es ja erst wieder am Dienstag mit der Arbeitswoche los. Es ist also eine eher kürzere Woche. Ich hoffe, ihr habt euch alle noch ein bisschen Urlaub genommen, dass ihr die Feiertage schön ausnutzen könnt. Am Donnerstagabend findet die Bar Blau statt. Da haben wir das ja schon angekündigt, wo wir hingehen wollen. Parallel findet auch noch eine Mitgliederversammlung bei uns statt. Und ich habe einen uni-internen Termin. Das heißt, mein Tag wird ein bisschen voll. Wir haben eine Mitgliederversammlung zur Bezahlkarte und dann findet eben noch die Bar Blau statt und
ja, mal gucken, ob wir, also vielleicht schaffen wir es nicht in die Bar Blau, dann halt im Mai, auch nicht schlimm.
Ja.
Ist ja jeden Monat. Genau, am 2. April, das ist der Dienstag, möchte ich euch nochmal zur SPD in den Keller einladen. Wir haben in der Apothekergasse 3, das ist da in der Nähe vom Orange, deswegen wird es dir gefallen.
Orange, bitte.
Orange.
Orange.
Genau, das ist da in der Vicinité von Orange, ist die Apothekergasse. In der Apothekergasse 3 haben wir einen kleinen Kellerraum der SPD, da haben wir so einen langen Tisch.
Habt ihr nicht jetzt schon so ein Kellerding
gemacht? Genau, wir hatten jetzt am 26. war der erste Keller und jetzt auch im selben Keller. Wir haben diesen einen Keller die ganzen Wahlkampf über.
Also bei uns, also Props gehen raus, also an die SPD, auch bei uns haben sie herzlich gelacht und fanden diesen tollen Titel. Nein, aber ohne, also nicht hämisch, sondern cool.
Ja. Genau. Auf jeden Fall 2.4. des nächsten Dienstag haben wir den Cannabis-Keller, weil das natürlich am 1.4. ist Cannabis quasi legalisiert oder dekriminalisiert.
Ah ja, das ist der Hotbox-Keller.
Und genau, das ist der Hotbox-Keller. Und da werden wir darüber sprechen. Wir werden nicht kiffen. Da drin ist nämlich Rauchverbot. Aber ich finde das, mal ganz interessant zu hören, was ihr so drüber denkt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde auch diese enorm lange Beschäftigung und dieses mir geht es langsam auf den Sack, so lasst doch Leute machen, was sie wollen. Ich bin überhaupt gar kein Fan irgendwie von Marihuana selber, aber ich denke mir so, lasst doch die Leute kiffen, wenn sie wollen, so, ne? Aber gut. Genau, und voll. Am Freitag ist im Hell eine schöne Indie-Party, diesmal aber nicht DJ mit mir als DJ, sondern der Ivo aus Köln ist da, der ist ganz bekannt, das ist quasi wie ich, nur erfolgreich.
Mhm.
Genau.
Toll. Ich sag das schon mal jetzt, weil ich damit auch noch was anderes verbinde. Am 10. April abends ist Grüne Jugendsitzung, jeden Mittwochabend im Grünen Büro, und wir haben da eine Mitgliederversammlung, weil wir nämlich einen Vorstandsposten nachwählen.
Da gab es einen Rücktritt.
Genau, ich hab's gesehen, Nils ist zurückgetreten aus persönlichen Gründen. Das hat er auch bei seinem Instagram-Post geschrieben. Und ja, danke Nils für alles, was du auf die Beine gestellt hast, auch bezüglich des Wahlkampfes und was du in den letzten Monaten getan hast. Jetzt wird dieser eine Posten gewählt.
Wie ist denn euer Vorstand organisiert? Vorsitzende?
Ah, nee, ich soll nicht mehr Vorsitzender sagen. Ich soll nämlich Sprecher sagen, genau. Und Sprecherin.
Deswegen.
Ja, genau.
Aber das ist eine Person, sind es zwei, sind es zehn?
Also bei uns gibt es mehr oder weniger gleichberechtigten Vorstand, der so basisdemokratisch quasi organisiert ist. Also wir haben eine Sprecherin und einen Sprecher. Dann haben wir PolGF, also politische Geschäftsführung, Social Media, und Schatzmeisterin, und dann gibt es noch verschiedene andere Posten.
Das ist Grüne Jugend aber, ne?
Ja, genau.
Okay. Ja, cool.
Genau, es sind irgendwie insgesamt, oh Gott, ich weiß nicht, 6, 7
48.
Leute. Ja, so ungefähr. Nee, es sind schon ein paar Leute, okay. Aber SprecherInnen sind eben nur zwei.
Okay, ja, wir haben die Jusos, also ich bin ja gar kein Juso mehr, die haben einen 7-köpfigen SprecherInnenkreis.
Ungefähr so ist es auch bei uns.
Ah, okay.
Ja.
Genau, und da wird sich dann, also die werden alle...
Sind die alle gleichberechtigt?
Die sind alle gleichberechtigt.
Aber die dürfen alle sprechen vor
die
der Presse.
Die dürfen alle sprechen.
Oh, ich finde...
Die sind halt auch alle mega cool und stabil. Ich liebe die alle ganz arg.
Ja, nein. Ich liebe die, also das ist jetzt gemein, unterstellst mir damit, dass ich meine nicht lieb. Ich finde manchmal so für die Außenstehenden da immer so ein bisschen schwierig zu überblicken, was genau sind die Zuständigkeiten und so. Ich finde es dann schon sinnvoll, wenn einer sagt, ich bin politische Geschäftsführung übrigens.
Nee, ist klar. Und die geben sich dann auch intern tatsächlich auch Aufgaben. Also eine Person macht dann Kasse und so weiter und so fort. Aber die sind quasi alle Juso-Sprecher, Juso-Sprecherin. Und die sind aber, was die sehr gut schaffen, was wir als SPD manchmal nicht so gut schaffen, ist, sich in diesem Vorstand ganz schnell einig zu werden, was man sagt und wer es sagt und so. Und das ist,
ja, da können wir alle was von den Jusos lernen.
Ohne Witz, da können wir echt alle was von lernen. Falls ihr zuhört,
Lob.
Ich wollte gerade sagen, eher so, lasst euch das nicht zu Kopf steigen, aber ihr seid schon, macht das schon ganz gut.
Ja, nee, zu Kopf steigen lassen so
die. Nein, die sind nicht so.
Nein, die sind ganz nett. Also, das war's von uns. Schönen Karfreitag, Karsamstag und dann Ostersonntag. Ihr wisst jetzt Bescheid, ihr könnt jetzt beim Familienfest mal so richtig rauslassen, wenn die Konservativen kommen, zack, und euch irgendwas Sexistisches ans Bein labern.
Liturgisch
dann, genau,
zerlegt.
Dann zerlegt ihr mal liturgisch, genau.
So.
So nämlich und nicht liturgisch.
Machen wir Schluss.
Ja.
Endlich.
Fertig, aus.
Sehr gut.
Man sieht sich.
Schon spät jetzt.
Ja. Wirsing.
Ciao, Gepferd.
Just a little.